Um es mal gleich vorweg zu sagen, der Protest gegen die Benzin- bzw. Heizölpreise ist mal wieder einer von der ärgerlichen Art. Das beginnt schon damit, dass sich Verkehrsminister Klimt und Kanzler Schröder als Kritiker aufspielen wollen, indem sie über die Raffgier der Ölkonzerne sich beschweren und keiner lacht darüber. Bei dieser angeblichen Raffgier handelt es sich doch in Wahrheit um ganz normales Geschäftsgebaren der Mineralölkonzerne, das die schon immer so betrieben haben. Und zwar mit höchster staatlicher Billigung und Unterstützung. Es ist nun mal so eingerichtet, dass die an den Förderquellen sitzen, den Transport abwickeln, den Rohstoff verarbeiten und schließlich ihre Preise unter Monopolbedingungen gestalten können, sodass für sie immer ein sehr ordentlicher Gewinn garantiert ist. Ein Staat wie der unsere schätzt daran den großen Vorteil, dass diese Konzerne für den gesicherten Zustrom dieses elementaren industriellen Rohstoffs sorgen und immer wieder neue Ölquellen auftun. An diesem Geschäft hat sich der deutsche Staat seit Jahr und Tag kräftig bedient, mit der Mineralölsteuer und anderen Steuern. Und dagegen sollten nun ausgerechnet der Kanzler und sein Verkehrsminister vorgehen? Natürlich nicht. Als Auftakt für einen tatsächlichen Eingriff in das Geschäftsgebaren der Ölmultis war diese Schelte auch gar nicht gemeint. Es geht um etwas ganz anderes. Es ist der Konter der Regierung gegen den Vorwurf, sie sei mit den Steuern auf Mineralölprodukte die Hauptpreistreiberin und der Gegenangriff, mit dem sie andere Schuldige präsentiert. Viel Anklang hat dieses Schimpfen über die Konzerne bei den über die hohen Benzinpreise erbosten Fuhrunternehmern und Autofahrern allerdings nicht gefunden. Die beschweren sich vielmehr über den Steueranteil am Benzin, insbesondere die Ökosteuer. Wenn sich die Protestierer aber darauf verlegen, dann bleibt die Energiewirtschaft, wie sie geht und steht, schon mal gleich von jeder Kritik verschont. Und auch, dass der Staat mitverdient, ist nicht Gegenstand der Kritik. Die Kritik besteht, wie eigentlich immer, wenn sich der Bürger als kritischer Steuerzahler meldet, in einem entschiedenen »Jetzt reicht's«. Damit ist nie gemeint, dass die betreffende Steuer, womöglich dieses ganze Abzwacksystem überhaupt, abgeschafft gehört. Vielmehr soll es immer gerade die letzte Erhöhung, das letzte Quäntchen sein, das alles unaushaltbar machen soll, was vorher offensichtlich noch auszuhalten war. Eine aufrührerische Haltung ist das erkennbar nicht, denn der ganze Unmut des Steuerzahlers, der hier nur sein Recht auf nicht zu teures Autofahren einklagt, schrumpft auf den Aufschrei zusammen, dass es der Staat jetzt aber nun wirklich zu weit treibe. Wenn aber nicht mehr gefordert wird, der ganze Unmut damit also aus der Welt zu schaffen wäre, dann drückt der Steuerzahler ausgerechnet beim Protestieren sein tiefstes Vertrauen in die Staatskunst aus, der zufolge man mit Steuern doch auch noch lenken könne. Daran wird auch tatsächlich noch geglaubt, der Verzicht auf eine Steuererhöhung wäre ungefähr dasselbe, wie wenn gar nicht das Unausmachen der Erhöhung der Benzinpreise, deren Anstieg man offensichtlich für ein Naturgesetz hält. Da wird es als Aufgabe des Staates angesehen, mit dem von ihm doch so eingerichteten ökonomischen Sachzwängen so geschickt umzugehen, dass sich für die unangenehmen Wirkungen dieser Sachzwänge dann doch wieder eine staatliche Kompensation finden lässt. Einen Moment lang tritt der Steuerzahler als der radikalste Staatskritiker auf und ist gleichzeitig doch der größte Staatsgläubige. Er verweist auf die Schädigung, bloß deswegen verweist er auf sie, weil er der festen Überzeugung ist, dass der Staat durch ein Drehen bei der Steuer doch wieder alles ins Lot bringen könne. Es müsse doch auch eine staatliche Berücksichtigung für ihn sich finden lassen, der nicht zu teuer Auto fahren will, oder für den Fuhrunternehmer, der der europäischen Konkurrenz standhalten will. Damit ist der Ball da, wo er hingehört, nämlich beim Staat, der ausdrücklich aufgefordert ist, seine Freiheit beim Steuern und Gestalten zu benutzen. So gedrängt lässt er sich freilich nicht in eine bestimmte Richtung drängen und entscheidet, was er mit dem Preisanstieg, wie er damit umzugehen gedenkt. Seine erste Auskunft ist, von den Beschlüssen, Stichwort Ölgesteuer, lasse ich mich weder von neuen Protesten und schon gar nicht von Protesten abbringen. Wenn deutsche Fuhrunternehmer mit ihrer Bedeutung für den Standort Deutschland werben und über die Benachteiligung in der Konkurrenz klagen, dann sind das bedenkenswerte, aber nicht automatisch gültige Argumente. Nicht jeder kleine Fuhrunternehmer ist unbedingt ein zu erhaltender Fuhrunternehmer. Steuersubventionen sind schon denkbar, aber nicht dafür, jeden zu erhalten. Zu einer Modifikation der Steuerrechnung kann sich der Staat also verstehen, aber damit gibt er nicht dem Protest nach oder recht, sondern verfolgt eben auf dieser Basis der neuen Preise seine Ziele. Dazu gehört dann auch eine soziale Komponente, die dem gewöhnlichen Autofahrer in Form der verkehrsmittelunabhängigen Entfernungspauschale zugedacht wird. Damit erkennt die Regierung an, dass der Weg zur Arbeit aus dem Lohn bestritten werden muss, indem sie auf einen geringen Teil der Lohnsteuer verzichtet. Abgesehen davon, dass der Lohn während der letzten Tage systematisch zusammengestrichen wurde, geht die Regierung dafür aus, dass der in Zukunft durch steigende Preise aller Verkehrsmittel ganz schön weiter belastet wird. Wie es sich für ein demokratisches Spektakel gehört, meldet sich natürlich auch die Opposition zu Wort. Sie betätigt sich als Trittbrettfahrer des Protests und versucht, die plötzlich heuchlerisch entdeckten sozialen Nöte des kleinen Mannes vor ihren Kannen zu spannen. Ein Beispiel: Edmund Stoiber. Die Deutschen in existenzieller Not haben die Schnauze voll von den Belehrungen der Regierung. Und wieder lacht keiner. Wenn Stoiber das ernst meinte, dann hätte er allerdings bedeutend mehr zu tun, als gegen die Ökosteuerfront zu machen oder umgekehrt. Exakt bei dieser Steuer will ihm das Auftreten einer existenziellen Not aufgefallen sein? Wie sich das in so einer Demokratie gehört, fühlt sich von so einer bodenlosen Heuchelei kein Protestler verarscht. Vielmehr versteht jeder, wie es gemeint ist. Der Mann weist ganz locker auf die tatsächliche Armut der Leute hin, um damit Wählerstimmen für sich zu holen. Das ist eben das Tolle an der Demokratie. Es wird nicht verschwiegen, wie es wirklich um Armut und Reichtum steht, aber es handelt sich dabei ausschließlich um Material für die Konkurrenz der Parteien, um eine Gelegenheit für nach höherem strebende Politiker, die sich für die Herrschaft über Armut und Reichtum empfehlen. Otto Normalverbraucher ist dabei bloß als Stimmvieh vorgesehen.